Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Dazu begrüßt Sie heute Georg Ehring. Herzlich willkommen. Wir wagen heute einen Blick in die Zukunft und das in vielerlei Hinsicht. Unsere Korrespondentin hat einen Wald besucht, in dem die Bäume erforscht wurden, die in einem wärmeren Klima gedeihen. Alte Sorten von Tomaten werden in Zukunft vermutlich eher selten, aber vielleicht erleben Sie auch ein Comeback. Wir sagen Ihnen, wie es um die Möglichkeit steht, sie im eigenen Garten zu pflanzen. Heute schon gibt es immer mehr Alternativen zu Pfannen mit chemischer Antihaftbeschichtung und in naher Zukunft sollten Sie sich der Steuererklärung widmen. Im Verbrauchertipp geht es um Computerprogramme dafür. Was fängt ein Baum eigentlich mit seiner Zeit an? Wie verbringt er den Tag? Ein Forscher der Uni Trier hat Bäume verkabelt, um sie näher zu erforschen. Die Daten werden im 10-Minuten-Takt auf den Rechner geschickt. Es geht vor allem darum zu erfahren, aus welcher Bodentiefe sie noch Wasser aufnehmen können. Hintergrund dieser und anderer Experimente ist die Klimaerwärmung. Welche Bäume werden auch in Zukunft bei uns noch gedeihen und wie entwickeln sich die Lebensverhältnisse? Ort des Geschehens ist ein Wald in der Nähe von Mainz. Übrigens in einer der trockensten Regionen Deutschlands. Anke Petermann war für uns dort.
Bis vor 6 Jahren galt dieser Teil des Lennebergwalds im Mainzer Norden als gesunder Laubmischwald. Doch seit der ersten Dürre 2018 mehren sich abgestorbene Äste und lichte Kronen. Vor allem bei der Buche als wichtigster und der Eiche als zweitwichtigster Baumart. Wegen Astbruchgefahr wurde das Waldstück für die Öffentlichkeit gesperrt. Matthias Arendt, Geobotaniker der Uni Trier, mustert das inzwischen sehr lückenhafte Blätterdach.
Wir sehen sehr viele tote Rotbuchen nach den extremen Dürrejahren. Teilweise sehen wir auch geschädigte Eichen. Wir sehen aber kaum geschädigte beigemischte Baumarten wie die Linde, die Kirsche und die Esche. Und unsere Hoffnung ist, dass diese Baumarten möglicherweise interessant sind für eine klimagerechte, stabile Forstwirtschaft in der Zukunft. Und das wollen wir herausfinden, indem wir messen, wie diese Bäume auf sommerliche Trockenheit reagieren.
Erkenntnisse von bundesweiter Tragweite. Denn wenn Buche und Eiche hier im äußerst trockenen Norden von Mainz versagen, dürften sie mit fortschreitendem Klimawandel auch andernorts in deutschen Wäldern absterben. Und wenn Linde, Esche, Wildkirsche und Spitzahorn hier klarkommen, dürften sie als Ersatzbäume nachgepflanzt auch anderswo langfristig überleben. Wichtig, so Katrin Eder, Umwelt- und Forstministerin von Rheinland-Pfalz, um die Ökofunktion des Waldes zu sichern.
Liefert uns natürlich auch das Holz, was wir für die sogenannte Bauwende brauchen, also den Klimaschutz auch im Gebäudesektor. Wir haben ja auch noch den Sektor, der das CO2 speichern soll. Und wir stellen schon fest, dass der Wald diese Funktion auch in den letzten Jahren zunehmend verliert aufgrund seiner Schädigung.
Der gesund wirkende Spitzahorn im Lennebergwald könnte eine der Zukunftsbaumarten sein, die langfristig als CO2-Speicher taugen.
Jetzt können Sie da reinschauen.
Matthias Arendt entfernt eine Plastikschutzkappe vom Stamm. Darunter
2 Nadeln.
2 Zentimeter tief ins äußere Splintholz gebohrt, also in die Holzschicht, die das Wasser von der Wurzel hoch zur Krone transportiert. An den Nadeln Kabel, die über ein Modem Daten an die Forschungsanstalt für Waldökologie und Forstwirtschaft in der Pfalz liefern.
Das sind sogenannte Saftflusssensoren, die man eigentlich überall in der Forschung einsetzt, um zu verstehen, wie Bäume und größere Pflanzen Wasser transportieren.
Doch dass auf dieser jüngsten von 30 rheinland-pfälzischen Dauerbeobachtungsflächen je 10 Exemplare von 6 Baumarten im 10-Minuten-Takt Daten liefern, ermöglicht der Forschung, besonders intensiv zu verfolgen.
Wie und wo der Baum aus dem Boden Wasser aufnimmt, das heißt also, ist der Baum in der Lage, aus dem oberen Boden nur Wasser aufzunehmen oder sogar aus den tieferen Bodenschichten, wo wir ja mehr Feuchtigkeit haben im Sommer. Dann wollen wir herausfinden, wie sie mit diesem Wasser haushalten, das heißt, wie viel Wasser sie über die Krone wieder abgeben oder ob sie diesen Wasserverbrauch einschränken, um mit dem Wasser zu sparen. Es gibt Baumarten, die können das besser, andere Baumarten können das schlechter.
Anderswo wachsende Fichten sterben schlagartig am Versagen des Wasserhaushalts im leitenden Gewebe, sagt der Pflanzenökologe von der Uni Trier. Und mit Blick auf die Laubbäume, die Arendts Team in Mainz untersucht.
Da wissen wir nicht, ob dieser Absterbeprozess so schlagartig erfolgt oder ob diese Baumarten in der Lage sind, diesen Schädigungs- und Absterbeprozess zu verlangsamen und sich auch wieder zu erholen, möglicherweise nach solchen extremen Situationen. Und darum sind wir hier im Lennebergwald, um das herauszufinden.
3 Jahre lang werden die Bäume hier vermessen und unter anderem auch beobachtet, wie belastet sie durch Schadstoffe in der Luft und im Boden sind. Die Naturverjüngung, das zeigen jedenfalls die vielen jungen Buchen, die nachwachsen, funktioniert auch in einem Wald mit Trockenschäden. Martin Greve leitet das Umweltmonitoring bei der Forschungsanstalt für Waldökologie. Ökologie und Forstwirtschaft und verweist auf die Kooperation mit Frankfurter Forschern.
Wir hatten jetzt eine Untersuchung zusammen mit dem Senckenberg-Institut, die den Altbestand, die Mittelalten und die ganz Jungen beprobt haben und geschaut haben, ändert sich da schon was in der genetischen Zusammensetzung. Zumindest die Wahrscheinlichkeit besteht. Die übrig bleiben, sind vielleicht schon eher die Spezialisten, wenn es um Trockenheit geht.
Möglicherweise allerdings werden diese wassersparsamen Spezialisten nicht mehr so hoch wachsen. Ob und wie das ihre Luftfilterfunktion beeinträchtigt, auch das ein Gegenstand der Dauerbeobachtung von Waldflächen in Rheinland-Pfalz.
Soweit Anke Petermann über den Wald der Zukunft. Wer Tomaten aus dem eigenen Garten oder vom eigenen Balkon ernten kann, freut sich oft über ein besonderes Geschmackserlebnis. Das hat auch damit zu tun, dass man für den eigenen Garten Pflanzen verwenden kann, die nicht für Optik und Haltbarkeit im Supermarkt optimiert worden sind, sondern Vielfalt bieten und vielleicht auch ein Stück Heimat. Obwohl die Tomate ursprünglich aus Südamerika stammt, in den Jahrhunderten seit ihrer Einwanderung nach Europa haben sich viele lokale Sorten gebildet, die heute zum Teil schon wieder dabei sind, verloren zu gehen. Ein Gartenbaubetrieb im Bayerischen Wald München hat sich auf alte Sorten spezialisiert. Am vergangenen Wochenende wurden sie vorgestellt und für uns war Agnes Steinbauer dabei.
Warum sollte man selber auswählen oder alte Sorte kaufen?
Für Günther Mittelmeier eine rein rhetorische Frage. Wenn es wie hier bei seiner Veranstaltung für den Obst- und Gartenbauverein Wald München um die gute Tomate geht, kann der gebürtige Schwabe schon mal sarkastisch werden.
In den 80er Jahren, da war die typische holländische Wasserbombe, war da so das Vorbild. Die Tomaten, die aus Holland kamen, waren schön rot, saftig, haben nach nichts geschmeckt. Die hat man an die Wand schmeißen können. Das hat nicht mal viel große Flecken gemacht.
Solche Tomaten kämen bei Mittelmeiers nie in die Erde und schon gar nicht auf den Teller. In ihrem Gartenbaubetrieb mit Hofladen in Waldmünchen legen die beiden Agrardiplom-Ingenieure Günther und seine Frau Sabine größten Wert auf naturnahen Gemüseanbau. Dazu gehören auch alte Tomatensorten, die zurzeit noch als Jungpflanzen in ihrem oberpfälzischen Gartenidyll wachsen.
Also hier zum Beispiel, die Sorte heißt Don Camillo e Pepone. Das ist eigentlich eine Salattomate, geht aber schon ein bisschen in Richtung Fleischtomate. Die heißt so, weil die Sorte selektiert wurde in dem Dorf, wo der Film Don Camillo e Pepone gedreht wurde.
Weitere klingende Namen sind Marmande, Herzfeuer, Auslese oder Auriga. Insgesamt 25 Sorten bauen die Mittelmeiers dieses Jahr an. Auch die Lieblingstomate des Hausherrn.
Die Mühls Mini, das ist eine kleine Cocktailtomate, ist sehr früh, zuckersüß, würzig. Der Hauptvorteil ist ganz klar der Geschmack. Also die alten Sorten schmecken einfach besser, muss man so sagen. Die neue Sorten nicht auf Geschmack gezüchtet, sondern eben auf Handling.
Das bedeutet Einheitlichkeit, Lager- und Transportfähigkeit als wichtigste Eigenschaften für die handelsüblichen Sorten. Durch entsprechende Züchtungen können sie zwar weite Reisen überstehen, bleiben aber nach Ansicht der Tomatenenthusiasten geschmacksmäßig auf der Strecke. Für Günther Mittelmeier ist noch ein weiteres Negativkriterium entscheidend.
Wenn man die jetzt wieder aussät, also untereinander kreuzt und aussehen wird, da kommt alles Mögliche raus, nichts Vernünftiges. Deshalb kann man die eben nicht mehr weiter vermehren.
Alte Sorten dagegen schon. Die sind nämlich samenfest.
Man kann untereinander tauschen, kann von seinen Tomaten dann selber von den Früchten die Samen rausmachen und am nächsten Jahr wieder aussehen oder mit einem Nachbar tauschen.
Ein kostengünstiger Vorteil für VerbraucherInnen, kleine Gartenbaubetriebe oder Samenhandlungen, die aber immer weniger davon profitieren können, weil Anbau- oder Saatgutverkauf vieler alter Tomatensorten in Deutschland durch das Bundessortenamt geregelt nicht mehr im Handel sind oder nur noch als Zierpflanze verkauft werden dürfen. Und Konzerne wie Bayer, BASF oder die chinesische Syngenta-Gruppe immer mehr Rechte an Saatgut aufkaufen, kritisiert Mittelmeier.
Die selektieren diese Wildsorten, lassen das patentieren beim Europäischen Patentamt. Und wenn dann ein anderer Züchter auf diese Wildsorte zugreifen will, muss er Lizenz zahlen.
Nicht bezahlbar für kleine Gartenbaubetriebe oder Saatguthändler. Wie und wo bekommt man dann aber doch noch Samen für alte Tomatensorten?
Das Insiderwissen ist sehr groß und sie kriegen sehr viele Tipps über die Gartenbauvereine.
Weiß Josef Huber, selbst Vorsitzender des Obst- und Gartenbauvereins in Strahlfeld, Landkreis Cham. Huber ist Spezialist für historische Tomaten, baut auf seinem Grundstück rund 260 Sorten an und hat noch einen weiteren Vorschlag.
Es sind sehr viele Saatgutmessen zurzeit, also sei es in Nürnberg, Oberfichtach in unserem Landkreis ist eine sehr schöne. Wie gesagt, die schießen aus dem Boden und Leute haben wirklich Interesse. Und das
wie Claudia Brückel, die sich für ihre alten Tomatensorten immer wieder gern Tipps vom Gartenbaubetrieb in ihrer Nähe holt.
In jeder Gärtnerei bekommt man es auch nicht und darum sind wir ganz froh, dass wir die Mittelmais bei uns da haben und da haben wir dann schon den richtigen Ansprechpartner für die Pflanzen, die wir brauchen.
Agnes Steinbauer berichtete. Die Inselstaaten im Pazifik sind der Klimaerwärmung stärker ausgeliefert als vermutlich jede andere Region der Welt. Viele Inseln erheben sich nur ganz knapp über den Meeresspiegel. Durch den Anstieg des Wassers werden sie überflutet und weggeschwemmt. Außerdem toben im Pazifik ganz besonders starke Stürme. Auch das erhöht die Verwundbarkeit der Inseln in der Region. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock besucht auf ihrer Pazifikreise derzeit die Fidschi-Inseln, von dort Georg Schwarte.
Außenministerin Baerbock hat den pazifischen Inselstaaten anhaltende Hilfe im Kampf gegen die Folgen des Klimawandels zugesagt. In Fidschis Hauptstadt Suva sagte Baerbock nach einem Treffen mit dem Präsidenten des kleinen Inselstaates: Wir werden die Region nicht mit der größten Sicherheitsherausforderung dieses Jahrhunderts, der Klimakrise, allein lassen. Baerbock besichtigte in Fidschi, das aus mehr als 330 Inseln besteht, ein Dorf am Rande der Hauptstadt, das durch den steigenden Meeresspiegel und Niederschläge buchstäblich weggespült wird. Die deutsche Außenministerin sagte 20 Millionen Euro Hilfe für Familien auf Fidschi zu, um sie bei der Umsiedlung zu unterstützen. Allein 600 Dörfer auf Fidschi haben mittlerweile einen Antrag auf Umsiedlung stellen müssen. 6 Dörfer wurden aufgegeben, 42 gelten als stark gefährdet. Tausende Bewohner werden über kurz oder lang zu Klimaflüchtlingen im eigenen Land. Deutschland hatte erst im vergangenen August in Suva, der Hauptstadt, eine eigene Botschaft eröffnet, von der aus auch die anderen Pazifikstaaten mit betreut werden sollen. Fidschi ist die dritte und letzte Station der einwöchigen Ozeanienreise der Außenministerin, die zuvor Neuseeland und Australien besucht hatte.
Ein Beitrag von Georg Schwarte. Aktuell leidet der Süden von Brasilien unter Starkregen und großen Überschwemmungen. Die sind in der Region zwar recht häufig, allerdings sind sie dieses Mal besonders extrem. Anne Herberg berichtet.
Es sind apokalyptische Bilder. Ganze Gemeinden, die überschwemmt wurden. Nur noch die Dächer ragen aus den braunen Wassermassen. Straßen, die von den Fluten weggerissen wurden. Sogar das historische Zentrum der Millionenmetropole Porto Alegre steht unter Wasser. Der Guiaba-Fluss erreichte den höchsten Pegelstand seit 80 Jahren. Ich mache mir große Sorgen, denn das Wasser stieg doppelt oder sogar dreimal so hoch, wie wir erwartet hatten. Ich habe den Kontakt zu meinen Leuten verloren. Ich weiß nicht, was ich tun kann. Ich bin wirklich erschüttert. Erzählt der Händler João Guilherme gegenüber Journalisten vor Ort. Der Ladenbesitzer Eduardo Bittencourt versucht mit Hilfe eines Bootes zu retten, was zu retten ist. Heute sind die Dinge für uns sehr kompliziert. Wir helfen, wem wir können, aber wir sind den Gesetzen der Natur ausgeliefert. Seit Montag erlebt die Region Rio Grande do Sul im Süden Brasiliens starke Regenfälle, die zu Hochwasser und Überschwemmungen geführt haben.
Nunca.
Noch niemals zuvor in der Geschichte Brasiliens hat es so viele Regenfälle an einem einzigen Ort gegeben, erklärte Brasiliens Präsident Luiz Inácio Lula da Silva, der das Katastrophengebiet am Sonntag bereits zum zweiten Mal besucht hatte. Dutzende Menschen sind ums Leben gekommen. Immer noch werden mehr als 100 vermisst, teilte der Zivilschutz von Rio Grande do Sul mit. Und Hunderttausende haben alles verloren. In vielen Gemeinden gibt es weder Strom noch fließendes Wasser mehr. Internet und Telefon sind ausgefallen. Mehr als 80.000 Menschen mussten ihr Zuhause verlassen. Suzete Pereira aus der besonders geschädigten Gemeinde Gravataí ist eine von 15.000 Menschen, die in Notunterkünften Zuflucht gefunden haben. Ich habe alles verloren. Es ist wirklich zum Verzweifeln. Es ist das erste Mal, dass so etwas passiert ist. Der Gouverneur des Bundesstaates Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, sprach von einer beispiellosen Katastrophe. Ja, es ist ein Kriegsszenario. Und bei einem Kriegsszenario muss es für das danach einen Wiederaufbauplan geben. Es werde eine Art Marshallplan brauchen, sagte er in Anspielung auf das wirtschaftliche Förderprogramm der USA für den Wiederaufbau Europas nach dem Zweiten Weltkrieg. Präsident Luiz Inácio Lula da Silva versprach Hilfen der Bundesregierung beim Aufbau und hob hervor, dass das Hochwasser eine Folge des Klimawandels sei. Er forderte die Behörden auf, in Zukunft präventiver zu arbeiten, um die Auswirkungen extremer Wetterereignisse zu verringern. Wir müssen aufhören, dem Unglück nachzujagen. Wir müssen im Voraus sehen, welche Unglücke passieren könnten, damit wir arbeiten können. Brasilien hat in den vergangenen Monaten immer wieder unter Extremwetter wie Hitzewellen und Starkregen gelitten. Experten zufolge führt die Erderwärmung dazu, dass solche Ereignisse häufiger und intensiver auftreten. Derzeit werden die Wetterextreme jedoch auch durch das Klimaphänomen El Niño verstärkt.
Aus Brasilien war das Anne Herberg. Teflonpfannen sind praktisch, wenn beim Braten etwas kleben bleibt, dann hat man möglicherweise einfach Käse gebraten, der besonders leicht an der Pfanne haftet. Doch Teflon hat auch einen Nachteil. Bei der Herstellung werden langfristige Chemikalien verwendet, die hinterher in der Umwelt auftauchen und viele Jahre oder Jahrzehnte stabil sind. Dabei gibt es Alternativen, Ute Reckers dazu.
Ein Spiegelei braten oder ein Pfannekuchen, ohne dass die Speisen in der Pfanne kleben bleiben. Das ist der große Vorteil von glatt beschichteten Teflonpfannen. Im Jahr 1941 erhielt der US-Chemiker Roy Plunkett sein Patent für Polytetrafluorethylen. Ein Kunststoff, der extrem glatt ist, kälte- und hitzebeständig und an dem nichts kleben bleibt. Teflon ist eigentlich nur der Markenname für diesen Stoff, der seinen Siegeszug in den 50er Jahren antritt.
Smells swell, honey.
Some people use a little oil or butter when they cook. But I use polytetrafluoroethylene.
Die Erfolgsgeschichte könnte bald ein Ende finden, sollten die Ewigkeitschemikalien PFAS, zu denen auch Teflon gehört, verboten werden. Thomas Tietz, Chemiker am Bundesinstitut für Risikobewertung in Berlin, erklärt, warum das passieren könnte.
Der Grund ist, dass sie halt persistent in der Umwelt sind, was bedeutet, dass sie über viele Jahre lang in der Umwelt nicht abgebaut werden. Also da sprechen wir tatsächlich über Jahrzehnte oder vielleicht sogar Jahrhunderte, die dann dort liegen. Und letzten Endes, wenn wir immer mehr PFAS in die Umwelt freisetzen, sich natürlich auch stückweise immer mehr in der Umwelt anreichern. Und dann irgendwann sicherlich auch über unsere Lebensmittel, unser Trinkwasser und so weiter zu uns zurückkommen.
Wenn man heute in ein Geschäft für Küchen- und Kochzubehör geht, dann werben mehrere Pfannenhersteller bereits schon jetzt mit dem Hinweis Teflonfrei. Tristan Jorde, zuständig für Produktsicherheit bei der Verbraucherzentrale Hamburg, begutachtet die Pfannen in der Küche der Reporterin per telefonischer Ferndiagnose.
Die mittlere Pfanne, mit der ich eigentlich am liebsten koche, die wirbt damit, dass sie eine Anti-Haft-Beschichtung hat mit einem patentierten Stoff, der nennt sich Duraquarz. Und die wirbt damit, dass dieses Duraquarz völlig ohne Lösungsmittel aufgetragen ist, keine bedenklichen Inhaltsstoffe enthält und teflonfrei ist.
Bei der zweiten Pfanne handelt es sich um so eine Keramik- oder Emaillebeschichtung. Die ist grundsätzlich empfehlenswert, weil sie sehr glatt ist und antihaft wirkt. Allerdings ist nicht völlig auszuschließen, dass sowohl diese Schicht mit Hilfe von fluoretten Kohlenwasserstoffen, PFAS, aufgebracht wurde, als auch unter Umständen im Finish mit einer dünnen Schicht davon noch überzogen wurde.
Bedeutet, teflonfrei heißt nicht unbedingt PFAS-frei. Wer beim Pfannenkauf auf Nummer sicher gehen will, sollte in ein Fachgeschäft gehen und entsprechend nachfragen, empfiehlt die Verbraucherzentrale Hamburg.
Wir raten eben bei Pfannen zu entweder der Gusseisenpfanne mit dem guten alten Anbrenneffekt oder auch positiv formuliert Einbrenneffekt. Das heißt, dass sich das ja nach einiger Zeit glättet alles durch so eine Art Patinabildung. Oder wenn ich eine sehr glatte Pfanne brauche, ja, dann eben zu einer emaillierten Pfanne wahrscheinlich rate, mit der Nachfrage, ob ausgeschlossen werden kann, dass hier PFAS, fluoride Kohlenwasserstoffe, als Finish noch drüber gezogen wurden.
Was aber ist mit den alten Teflonpfannen, die zum Inventar vieler Küchen gehören? Das Bundesinstitut für Risikobewertung, das die Bundesregierung in Sachen Produktsicherheit berät, gibt Entwarnung.
Der Kunststoff, mit dem Sie die Pfanne beschichten, der ist hart und inert. Das heißt, da wird auch nichts wieder rausgelöst, was ein Gesundheitsrisiko für uns darstellt. Selbst wenn Sie den abkratzen, da kleine Steinchen sozusagen mit ins Essen bekommen, dann gehen die bei Ihnen unten wieder so raus, wie Sie mit dem Essen oben reingekommen sind.
Aber, und das sei bei Teflon wichtig, es sollte richtig behandelt werden. Die Pfanne sollte nicht zu heiß werden, denn
Teflon fängt ab etwa 360 Grad an, sich zu zersetzen. Dann schmilzt also die Beschichtung und dampft in die Umgebungsluft. Und dann werden halt tatsächlich problematische Stoffe und kleine Partikel freigesetzt, die dann auch die Gesundheit schädigen können.
Fazit: Beim Neukauf gern PFAS vermeiden, vor allem der Umwelt zuliebe. Und Teflonpfannen nicht zu heiß werden lassen. Dann sollte auch das Spiegelei nicht allzu schwer im Magen liegen.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Die Steuererklärung gehört zu den Arbeiten, die man gern vor sich herschiebt. Doch wer schnell handelt, bekommt Erstattungen früher zurück. Sie machen im Schnitt um die 1000 Euro aus. Steuerprogramme machen die Arbeit aus dem Ausfüllen von Formularen Frage-Antwort-Spiele. Das erleichtert die Arbeit am Rechner. Doch wie zuverlässig und wie einfach funktionieren sie? Dieser Frage ist die Stiftung Warentest nachgegangen. Der Verbrauchertipp von Dieter Nürnberger.
Das Prinzip ist einfach, doch der Teufel liegt im Detail. In einer Steuererklärung müssen die steuerpflichtigen Einnahmen und die absetzbaren Ausgaben komplett auftauchen und das an der jeweils richtigen Stelle. Kostenpflichtige Steuerprogramme versprechen dabei Unterstützung und sie bieten Steuertipps und weitere Hilfe an. Ein wesentlicher Unterschied auch zum Elster Online-Portal des Finanzamtes, sagt Stefan Fischer von der Stiftung Warentest.
Elster spricht ja doch sehr steuerdeutsch. Und diese Softwares, die wir im Test hatten, die versuchen, dieses Steuerdeutsch dann zu übersetzen in eine Sprache, die jeder versteht. Es ist oft so eine Art Interview-Modus, Einkommensarten, dann kommen ihre Werbungskosten, wofür haben sie Geld ausgegeben. Das ist relativ spielerisch.
Untersucht wurden 31 digitale Steuerprogramme, die sich vor allem an Angestellte, Studierende und Ruheständler richten. Es gibt sie als Download- und Browserprogramme für den PC oder auch als Apps für die mobile Nutzung. Die Programme mussten einen recht einfachen und zwei komplexere Steuerfälle lösen können. Anschließend wurden die Berechnungen durch Steuerexperten bewertet. Die wichtigsten Kriterien: die korrekte Steuerberechnung, sinnvolle Hinweise und eine übersichtliche Benutzerführung.
Wir haben hier Programme, die sehr gut rechnen, aber auch Programme, die wir mit mangelhaft bewerten mussten in dieser Kategorie. Das sind dann häufig Programme, die verschiedene Einkommensarten einfach nicht erfassen können. Wenn Sie zum Beispiel Einkommen aus Kapitalerträgen haben, dann gehen sie bei manchen Programmen leer aus. Das heißt, sie können diese Einkunftsarten einfach nicht erfassen.
Grobe Fehler bei der Steuerberechnung machten die mobilen App-Programme von Taxendo, Wundertax und der Akademischen Arbeitsgemeinschaft. Beispielsweise konnten Verpflegungsmehraufwendungen oder Kontoführungsgebühren hier nicht geltend gemacht werden. Die Programme für die mobile Nutzung schnitten in der Untersuchung generell am schlechtesten ab. Warentester Stefan Fischer.
Da ist der Bildschirm eben nicht so groß und viele Angebote sind dann abgespeckt. Das heißt, auch hier ist das Problem, dass sie verschiedene Einkommensarten und manchmal auch die Ausgaben nicht erfassen können.
Unterschiede gab es zudem bei den Serviceleistungen der Programme. Per Mail oder auch per Chat können Fragen gestellt werden. Bei falschen Antworten gab es Abzüge bei der Bewertung.
Man muss hier beachten, dass die Steuerprogramme keine Steuerberatung durchführen dürfen. Das heißt, individuelle Antworten haben wir nicht erwartet, dürfen die auch nicht geben. Aber allgemeine Antworten haben wir schon erwartet und da waren manche Programme nicht so gut.
Alle Download-Programme für den PC waren mindestens gut. Eindeutiger Testsieger wurde Wieso Steuer des Anbieters Bool Data Service für rund 46 Euro. Es enthielt als Download- und Browser-Programm ein sehr gut und bei den mobilen App-Versionen als einziges noch eine gute Bewertung. Fast genauso gut, aber nur halb so teuer ist das Download-Programm Tax vom selben Anbieter. Und gut zu wissen, neben den Ausgaben für Steuerberater oder Lohnsteuerhilfevereine können natürlich auch die Kosten für eine Steuersoftware als Werbungskosten geltend gemacht werden. In diesem Fall bis zu 100 Euro.
Der Verbrauchertipp von Dieter Nürnberger. Umwelt und Verbraucher geht damit zu Ende. Georg Ehring sagt danke fürs Zuhören. Weiter geht's im Deutschlandfunk mit den Informationen am Mittag und Sandra Schulz am Mikrofon. Ein Thema ist der Überfall auf den SPD-Europakandidaten in Dresden.